Also, dass Klassismus vorherrscht, hat einen gewissen Nutzen und deswegen untersucht man es nicht so sehr, weil man es nicht so sehr haben will. Ich glaube auch mehr als vielleicht andere Diskriminierungsformen vielleicht einen Nutzen haben, einfach auch auf ökonomischer Sicht.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Wie so oft Begegnungen in der digitalen Teeküche und nicht wirklich in der Teeküche. Ich freue mich voll, dass du da bist. Es hat ein bisschen gedauert. Wie immer würde ich mich voll freuen, wenn du dich einmal kurz selber vorstellen würdest.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Lukas Miesa Nguyen-Egger und ich habe ein Buch geschrieben, mein Debütroman, der kam Ende April raus. Und so kam auch der Kontakt quasi zustande zueinander jetzt von uns beiden.
Ja, voll. Gut, dass du das direkt sagst, weil ich ganz oft am Anfang der Folgen so ein bisschen erzähle, um so ein bisschen transparent zu machen, wie so Kontakte entstanden sind. Und das ist jetzt vor allen Dingen auch über Tau entstanden.
Genau.
Und deshalb nochmal Shoutout und viele Grüße. Die wird die Folge bestimmt dann auch irgendwann hören. Und ich habe mich voll gefreut. Ich habe deinen Roman gelesen. Freue mich auch, dass wir heute drüber sprechen. Wir haben aber auch gesagt, dass wir nicht nur über das Buch sprechen wollen. Und deshalb würde ich dir jetzt heute zu Beginn die Frage stellen, ob du überhaupt gerade noch irgendwas so mit dem Thema Schule und Bildungssystem zu tun hast. Oder ob du denkst, dass du noch was damit zu tun hast. Das muss ja auch nicht immer so in der Praxis sein. Es kann ja auch im Denken stattfinden.
Ja, mit der Schule an sich habe ich, glaube ich, gerade dahingehend zu tun, dass ich jetzt ein bisschen vor Schülern gelesen habe. Also ich hatte in Stuttgart eine Schulklassenlesung, wo sich Schulklassen anmelden konnten. Ich war dann hier in Karlsruhe nochmal an der Schule und das sind jetzt ganz heiße neue News, dass wahrscheinlich nächstes Jahr, oder also auf jeden Fall, aber wahrscheinlich nächstes Jahr mein Buch auch als Schullektüre rauskommt. Also Westermann hat, will das Buch lizenzieren. Von daher bin ich gerade sehr irgendwie, habe ich irgendwie mehr mit Schule zu tun, als ich gedacht hätte. Oder als ich sonst in meinem normalen Alltag gerade habe. Bin ich jetzt häufiger an Schulen gewesen und eben jetzt auch durch die Schullektüre irgendwie nochmal mental auch mehr drinne. Sonst ist in meinem Leben das gar nicht so viel präsent. Meine Mom ist Schulbegleiterin. Sie redet dann häufiger über Schule, wenn ich mich mit ihr treffe oder so. Aber in meinem Leben ist jetzt nicht so krass präsent. Wir hatten ja schon geredet, dass wir nicht eben nur über das Buch reden, sondern auch darüber hinaus ein bisschen über das Thema, das mir sehr im Herzen liegt, ist so Klassismus und Armutsforschung und so. Und in dem Bereich ist natürlich Schule auch etwas, was immer wieder vorkommt. Bildung als Weg aus Armut wird sehr oft genannt und Bildung gleichzeitig aber eben auch als ein oder System, Schule als ein System, das eben aber auch irgendwie arme Menschen zum Teil benachteiligt. Ich glaube, das sind dann so Themen, die vielleicht ab und dann auch aufkommen bei mir.
Hast du auch das Gefühl, das ist jetzt wirklich erstmal nur ein Gefühl, weil ich das immer so ein bisschen schwierig finde, wenn das jetzt nicht, kann ich jetzt nicht irgendwie empirisch belegen oder so. Das kannst du wahrscheinlich besser als ich, dass das Thema Klassismus auch diskursiv, wenn es so rund um das Thema Schule geht, so ein bisschen unter den Tisch fällt oder so ein bisschen vielleicht auch oberflächlich behandelt wird und es nicht so in die Tiefe geht. Also ich habe häufig das Gefühl, auch in so Diskursen, in denen ich mich so bewege, dass wir, also ohne dass jetzt irgendwie Diskriminierungsformen gegeneinander irgendwie aufwiegen will und so, ne? Wir haben alle, glaube ich, in den letzten Jahren verstanden, was auch Intersektionalität und so bedeutet. Und trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass Klassismus oft so ein bisschen hinten rüberfällt oder dann nur auf so eine bestimmte Art und Weise besprochen wird oder nur in bestimmten Momenten. Wie ist so dein Blick darauf?
Also, ich würde ihm auf jeden Fall zustimmen, dass also dein Gefühl stimmt. Das zeigen auch ganz viele Studien und generell irgendwie in der Wissenschaft ist Klassismus ein sehr junges Thema und ja, auch noch ein sehr unterbeleuchtetes Thema. In Deutschland auch nochmal mehr, es kommt jetzt immer mehr. Es gibt da, also ich würde sagen, Gerd Pickel hat es mehr auf dem Schirm als ein großer Soziologe und auch der Butterwegge, Christoph, die machen da schon einiges, aber auch eben im Vergleich, und ich würde nicht sagen, dass andere Diskriminierungsformen weniger wichtig sind oder weniger relevant, und das auch Intersektionalität schon angesprochen, ist trotzdem Klassismus etwas, das lange Zeit eher hinten runtergefallen ist und nicht so behandelt wurde. Ich glaube, da kann man verschiedene Theorien darüber aufstellen, woran das liegt. Sicherlich ist, also meine Theorie wäre wahrscheinlich, dass Klassismus einen so großen Nutzen hat, irgendwie wirtschaftlich gesprochen und politisch gesprochen, auch leider in der Gesellschaft, dass also dass Klassismus vorherrscht, hat einen gewissen Nutzen, und deswegen untersucht man es nicht so sehr, weil man es nicht so sehr haben will. Ich glaube auch mehr als vielleicht andere Diskriminierungsformen vielleicht einen Nutzen haben, einfach auch auf ökonomischer Sicht oder so.
Kannst du oder hast du Lust, diesen Nutzen noch ein bisschen zu beschreiben?
Also ich würde sagen, es gibt da so drei größere Institutionen, die daran Nutzen haben, oder ich weiß nicht, ob es Institution das richtige Wort ist, bei den Medien vielleicht schon. Also Medien können natürlich arme Menschen sehr ausschlachten, was man ja auch schon seit 30, 40 Jahren sehr, sehr krass sieht. Oder eher 30 vielleicht. Und gleichzeitig ist aber auch politisch, also die Politik und die Wirtschaft haben auch einen großen Nutzen. Ich würde, also man kann das, ich werde, kann es versuchen runterzubrechen, dahingehend, dass ich sage, die Politik profitiert sehr davon, wenn sie jemanden hat, den sie als Sündenbock darstellt, da hinstellen kann. Und das passiert ja bei jedem Wahlkampf, sehen wir das sehr arg, dass irgendwie Bürgergeldempfänger als die großen Nutznießer der Gesellschaft dargestellt werden, und die Parasiten, die man irgendwie, bei denen man irgendwie das Geld holen soll, dass sie von der Gesellschaft zweckentfremden oder was auch immer. Also Politiker können sich sehr einfach auf irgendwas stürzen, haben dann sehr einfache Lösungen und verlieren dabei gleichzeitig wenig Wählerstimmen, weil arme Menschen oft seltener wählen oder das prekäre Milieu am wenigsten wählen geht. Also sie haben da ein sehr einfaches Opfer. Und wirtschaftlich ist natürlich auch so, das kann man ja auch nachvollziehen, dass auch mit den Hartz-Reformen ein bisschen der Niedriglohnsektor in Deutschland jetzt nicht entstanden ist, aber auf jeden Fall nochmal sich vergrößert hat, einfach dahingehend, dass wenn es eine Gruppe gibt, wie die Hartz-IV-Empfänger, die schlecht dastehen, und da ist der Klassismus natürlich dann sehr praktisch dafür, also je schlechter die dastehen, desto weniger wollen Menschen dieser Gruppe zugehören, also wollen quasi langzeitarbeitslos sein. Und sind dann eher bereit, irgendwie Lohnkürzungen in Kauf zu nehmen oder weniger Urlaubstage und diese ganzen Sachen, woraus dann eben auch eine größere Gruppe der Armen entsteht und Arbeitgeber eher halt ihre Arbeitnehmer ausnutzen können, weil die Angst davor, dieser ausgestoßenen Gruppe zuzugehören, so groß ist. Das ist vielleicht so heruntergebrochen, was das wirtschaftliche Interesse daran ist, dass arme Menschen schlecht dastehen. Und politisch wird es dann auch befeuert und medial sowieso.
Ja, ich finde es immer voll wichtig, wenn man sich so mit Diskriminierungskritik und Antidiskriminierungsarbeit auseinandersetzt, immer wieder diese Mechanismen im Blick zu haben, ne? Aus denen sich ja so Diskriminierungsspiralen auch immer wieder speisen. Das ist jetzt so ein Mechanismus, den du ja auch beschrieben hast, den es natürlich in anderen Diskriminierungsformen auch gibt und die sich dann sogar auch gegenseitig befeuern. Und ich habe teilweise so den Eindruck, dass wir manchmal den Blick auf diese Mechanismen verlieren und mehr auf so situative Momente schauen und irgendwie das auch so zum Teil individualisieren, wenn wir dann zwar sagen, ja klar, gibt es strukturellen Punkt, 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 Ismus, ne, was über welche Form auch immer wir jetzt sprechen, aber dann doch in der Auseinandersetzung damit immer wieder auf so bestimmte Situationen schauen und dann auch so Polarisierungsspiralen losgehen und so weiter und es da eben Zusammenhänge gibt zwischen so unterschiedlichen Mechanismen. Das könnte man jetzt unendlich aufdröseln. Ich glaube, dann würden wir hier auch sehr wissenschaftlich werden, was ich auch nicht schlecht fände. Aber vielleicht übersteigt das so ein bisschen unsere Zeit. Aber deshalb finde ich es total wichtig, dass manchmal auch so ein bisschen, wie du es jetzt auch gemacht hast, in Bezug auf bestimmte Diskriminierungsformen, wie in dem Fall jetzt Klassismus, zu erklären, ne? Dass diese Mechanismen sich eben so wie so Spiralen immer weiter drehen und sich dann, ja, es manchmal auch kaum noch auflösen lässt, ohne jetzt zu pessimistisch zu sein, weil man natürlich immer irgendwas machen kann und sollte, vor allen Dingen politisch. Du hast ja, das hast du jetzt schon so ein bisschen durchklingen lassen, dich auch wissenschaftlich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und bevor wir jetzt gleich zum Buch kommen und was es da vielleicht auch für Zusammenhänge gibt, hast du Lust, da deine, ich würde es jetzt mal nennen, vielleicht ist es auch schon eine These von mir, so vielleicht auch den wissenschaftlichen Unterbau, der ja auch was mit den Themen im Buch zu tun haben könnte, Spoiler, so ein bisschen zu erläutern. Also womit hast du dich da genau befasst in deiner Masterarbeit?
Ich glaube, der Hauptfokus war, dass ich versucht habe, eben ein unverzerrtes Bild von armen Menschen in Deutschland zu zeichnen. Weil ich einfach gemerkt habe, dass das, oder zwar die These, dass das der Haupt Schlüssel ist, an dem man drehen sollte, um Hilfsangebote so zu schaffen, dass sie auch wirklich helfen. Weil Hilfsangebote so oft auch vorbeigehen an armen Menschen. Mhm. Und meine Hauptthese war dann eben, wenn ein unverzerrtes Bild herrscht und Menschen wirklich wissen, wen sie ansprechen, dann klappt das besser. Und dann war ein Großteil der Arbeit einfach nur, dass ich versucht habe, alle möglichen Studien zu lesen und alles so zusammenzufassen, wie arme Menschen eben leben und was sie beschäftigt. Und ja, also von quasi dem sozialen Erleben, was wahrscheinlich so das Größte war, wo eben auch dann Klassismus eben mit dabei ist. Also wie ist der soziale Stand in der Gesellschaft? Da kommt dann eben eine der Haupterkenntnisse war für mich, glaube ich, dass eben Klassismus, und ich will es nicht ausspielen, aber eine der weitest verbreitesten Diskriminierungsformen ist. Natürlich gibt es da eben auch Überschneidungen. Aber wenn wir uns die Mitte-Studien anschauen, vor allem, die ja sowas untersuchen, oder immer davor auch die Uni Bielefeld, die das gemacht hat, und dann gibt es noch eine Studie von der EKD, die das auch gemacht hat, also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit untersucht hat in der Gesellschaft, war Klassismus oder Aussagen in Bezug auf arme Menschen, denen dann zugestimmt werden konnte oder nicht, waren da immer mit ganz weit oben dabei. Also fast immer die Top und manchmal aber auch ein bisschen weniger, vor allem aber halt eben Langzeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänger. Und das war sehr schockierend für mich, auch wie hoch da die Zustimmungswerte zum Teil waren. Und dass diese Vorteile eben in der Natur eines Vorurteils nicht belegbar sind. Empirisch habe ich dann mit anderen Studien noch quasi erläutert. Sind dann oft Vorurteile von irgendwie Faulheit. Also Faulheit ist, glaube ich, das Größte. Eben auch Selbstschuld ist dann auch, die, also Schuld und Faulheit sind so die zwei großen Vorurteile. Und dann eben aber auch, was für Auswirkungen das hat eben auf das Soziale selbst, also was so psychologische Mechanismen sind, die dann vielleicht auch stattfinden in den Köpfen von armen Menschen, wie sie eben selbst vielleicht auch diese Vorurteile auch übernehmen, auf sich selbst, auf Fremde auch, und dann ist so ein Selbsthass und so ein Fremdenhass entsteht dann auch, also ganz viele interessante Mechanismen, die dann da abgehen. Aber auch, ich habe dann auch ganz basic irgendwie Studien einfach zum körperlichen Empfinden. Also wie krank, wie ist das körperliche Befinden, wie ist die Ernährung und so. Also ganz viel einfach gesammelt und versucht, ein realistisches Bild von armen Menschen in Deutschland zu zeichnen.
Ja, voll interessant. Ich muss jetzt direkt, ich weiß nicht, ob du zufällig auch den Podcast von Gilda Sahebi und Anne Semsrott hörst, weil Gilda auch in ihrem Buch, in ihrem letzten Buch, schreibt auch sehr viel über dieses Faulheitsnarrativ und wie sehr es politisch instrumentalisiert wird und politisch genutzt wird. Das ist vielleicht jetzt nur so eine kleine Ergänzung, aber da musste ich gerade total dran denken und wie schwer es auch ist, diesen Narrativen etwas entgegenzusetzen, weil sie halt sehr verfestigt sind. Jetzt habe ich eben gesagt, dass das ja vielleicht auch so eine Art Fundament ist, auch für deine literarische Arbeit. Wie kommt man überhaupt dazu oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, wenn man jetzt gerade Masterarbeit schreibt, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, dann auch mal eben so, ist mir schon klar, es nicht so ist, einen Roman zu schreiben. Also das macht ja jetzt nicht jede oder jeder so. Und es ist vielleicht auch nicht das, was als erstes so irgendwie auf der Hand liegt, dass man so gleichzeitig irgendwie forscht und sich mit diesen Themen auseinandersetzt und dann auch noch schreibt. Hast du Lust, das so ein bisschen zu erzählen?
Ja, gerne. Also ich habe schon immer geschrieben, auch schon immer irgendwie künstlerisch geschrieben. Mhm. Ich habe als Kind versucht, ein Fragezeichen-Roman zu schreiben und irgendwie so mehr an Sachen ausprobiert. Ich habe die Dinge nie zu Ende gemacht, die Romanprojekte, die ich irgendwie als Kind und als Teenager hatte. Aber ich habe es zumindest immer gemacht und ich wollte es immer machen. Also es war schon so ein Ding in meinem Kopf, es war dann nicht, dass es dann in den 20ern so kam, jetzt schreibe ich diesen Roman zu Ende oder ich schreibe jetzt einen Roman, sondern es war davor schon ganz oft so Thema in meinem Leben. Ich habe dann irgendwann gegen Ende meiner Teenagerjahre eher angefangen, Musik zu machen und Lieder zu schreiben. Und das war dann mein großes Ding. Und dann war es eigentlich Langeweile ein bisschen, gekoppelt mit Corona, das dann am Ende den Ausschlag gegeben hat, dieses Romanprojekt anzufangen, wo ich die Idee aber auch schon länger hatte. Also ich hatte die Idee schon länger, dass ich über zwei Kids schreiben will und wie eine Freundschaft vielleicht entstehen kann, die in irgendeinem prekären Setting aufgewachsen sind. Und ich würde sie gerne in Freiheit werfen. Ich glaube, Freiheit war der erste Impuls, den ich hatte als Thema. Ich will schauen, wie Menschen, die nie Freiheit erlebt haben, Freiheit erleben. Das ist so ganz grob runtergebrochen, die Idee, die ich hatte. Und dann hatte ich Corona, war Quarantäne und mir war super langweilig und ich dachte, jetzt fang einfach an. Und dann ist es daraus entstanden und es war tatsächlich eine sehr intensive Zeit, weil ich hatte den Roman geschrieben, ich hatte dann den ersten Entwurf fertig. Im September quasi, habe im Oktober meine Masterarbeit richtig angefangen zu schreiben, dann die dann irgendwie bis März oder so geschrieben und dann direkt mit Überarbeitungen gemacht. Also ich habe so 1,5 Jahre eigentlich nur durchgeschrieben von Roman, Masterarbeit, nochmal Roman. Und es hat sich natürlich auch eben gegenseitig so beeinflusst. Das Thema Armut beschäftigt mich auch schon mein ganzes Leben lang. Also es ist jetzt nicht, dass es durch die Masterarbeit dann so ein Ding wurde, sondern eben die Idee hatte ich davor und das ist eh was, womit ich mich schon immer auseinandersetze. Von daher, ja, das so zusammengespielt. Aber dass ich geschrieben habe, war schon immer klar, so ein bisschen.
Hat die Schule da eine Rolle gespielt, um noch mal so ein bisschen auch auf Schule zu sprechen zu kommen?
Also die Schule hat jetzt nicht die Liebe zur Literatur geweckt bei mir. Ich komme schon aus einer sehr belesenen Familie. Das heißt, als Kind und Teenie habe ich super viel gelesen. Und Schullektüre war dann eher ein bisschen Last meistens. Ich habe viel davon auch nicht zu Ende gelesen, um ehrlich zu sein. Ja, ist fast peinlich jetzt, wo mein Buch selbst vielleicht eine Schullektüre wird, aber
Umso besser.
umso besser vielleicht, ja, hoffentlich. Aber es ist, würde ich sagen, also ich habe auch ein ambivalentes Verhältnis dazu, weil in manchen Jahren fand ich Deutsch und Deutsch natürlich jetzt das Fach, was am ehesten nahe liegt an so einem künstlerischen Schreiben oder generell an einem Schreiben. War ich teilweise weniger gut und weniger motiviert und teilweise sehr gut und zwar schon sehr lehrkraftabhängig, würde ich sagen. Also ich weiß noch, in der 5. und 6. hatte ich eine, die mich auch motiviert hat, irgendwie Geschichten zu schreiben und so, wo ich so ein bisschen so als Thema auch hatte. Und dann aber einige Jahre irgendwie in der Mittelstufe war so Durchhänger. Ich meine, es kann auch daran liegen, dass es dann Pubertät war und was weiß ich was alles. Aber da war Deutsch auch eher nervig, das weiß ich noch. Und ich war auch nicht so gut und es war eher so ein Krampf. Und dann aber zur Oberstufe hin fand ich Deutsch dann wieder richtig cool eigentlich. Ich fand die Auseinandersetzung mit den Lektüren ganz gut. Ich habe gemerkt, dass ich recht ein gutes Gefühl habe für Worte und mir hat dann Spaß gemacht, dass dann mehr so Essay und so waren. Ich glaube, in der Mittelstufe war viel so Grammatik oder so, ich weiß nicht, zumindest in meinem Kopf und Komma und Groß-Klein. Und das habe ich gar nicht gemocht. Und dann aber, als es dann mehr wieder ins künstlerische Schreiben vielleicht kam, oder falls nicht künstlerisch, aber schon zum Teil konnte ich mich da so ein bisschen künstlerisch ausleben in Gedichtsinterpretationen und irgendwelche Analysen und Essays. Da hat es mir wieder Spaß gemacht. Und da war ich dann auch wieder besser und dann in der Oberstufe habe ich dann eben diesen positiven Schwung aus der Schule rausgenommen, was Deutsch anging. Was sicherlich anders gewesen wäre, oder was sicherlich auch mit dem Buch zu tun hat, weil ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn ich eine richtig negative Erfahrung zum Schluss gemacht hätte in der Schule. Weiß ich gar nicht, ob ich dann so Bock gehabt hätte, noch weiter zu schreiben, wenn ich jetzt irgendwie mega, mega verkackt hätte, irgendwie im Deutschunterricht und gemerkt hätte, das macht ja gar keinen Spaß. Oder Lehrer ist sehr demotivierend dahingehend oder so. Dann wäre das sicherlich eine negative Auswirkung gewesen, auch auf mein künstlerisches Schreiben. So war das eigentlich ganz positiv. Und deswegen würde ich sagen, so ein bisschen beides. Ja, und was, glaube ich, die Themen angeht, also auf eine gewisse Art natürlich, glaube ich, habe ich auch in der Schule eine Form von Andersartigkeit erlebt, wie wahrscheinlich jeder Teenager, aber eben auch auf so einem sozioökonomischen Level vielleicht. Das dann mich thematisch motiviert hat, über diese Themen zu schreiben. Das kann man dann positiv oder negativ auslegen auf Schule oder auf Gymnasien. Ja.
Ja, total. Ja, danke, dass du das teilst. Du hast ja eben schon gesagt, dass es um zwei Jugendliche geht, die du in die Freiheit rauswerfen wolltest, rauslassen wolltest in deinem Text. Hast du Lust, jetzt so ein bisschen genauer drauf einzugehen, was so passiert, ohne zu viel zu spoilern und deinen Plot so ein bisschen zu erläutern, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann von deinem Roman?
Ja, voll gerne. Also der Roman heißt Vielleicht im Sommer und wir folgen vor allem Kian, der am Anfang in seiner Wohnung sitzt, etwas entseelt auf dem Sofa und Polizei ist da, Sozialarbeiter sind da, man weiß nicht, was passiert ist und er kommt auf die Wache und danach wird ihm gesagt, du musst jetzt erstmal ins Heim. Wir sind kurz vor den Sommerferien, ihm wird gesagt, zumindest für die anstehenden Sommerferien musst du hin und dann schauen wir mal. Und dann kommt er ins Heim und er hat so eine Einstellung aufgrund dessen, was passiert ist, aber auch aufgrund seines Lebens, dass er keinen Bock hat, überhaupt irgendwo zu sein, aber vor allem auch nicht da, wo er jetzt gerade ist. Und er will alles hinter sich lassen und er ist sehr frustriert. Ich glaube, Frust ist so eine der Hauptemotionen, die ihn am Anfang trägt, wahrscheinlich auch schon sein ganzes Leben. Er ist irgendwie sehr, er fühlt sich sehr fallen gelassen oder ist auch fallen gelassen und ist dann in diesem Heim und beschließt dann relativ zügig, dass er weggehen will. Er weiß nicht genau wohin, aber er weiß, dass er weg muss und alles hinter sich lassen möchte. Und dann bricht er aus und beim Ausbruch trifft er auf Marco, der in dem Heim aufgewachsen ist und der auch beschlossen hat, er will weg. Aber im Gegensatz zu Kian hat Marco ein Ziel, nämlich er will ans Meer, weil er erfahren hat, an der Nordsee lebt eine Halbschwester von ihm. Und dann brechen sie quasi zusammen aus, nachdem sie so übereinander gestolpert sind. Und dieses Meer hat auch irgendeine Bedeutung für Kian, weil er sich im Plattenbau immer irgendwie an das Meer gedacht hat, an die Freiheit gedacht hat, er kann das Meer vielleicht sehen von seinem 14. Stock aus. Und dann beschließt er sich so mehr oder weniger verbindlich einfach mal erstmal mitzukommen und dann geht die Reise los.
Ich glaube, als Deutschlehrerin oder generell als Person, die viel liest, aber ich glaube, Deutschlehrerin nochmal speziell, bleibt der Vergleich irgendwie nicht aus. Und der steht ja sogar, das habe ich jetzt auch nochmal geguckt, steht ja sogar auf der Website beim Verlag in so einem Blurb, dass es an Chick erinnert. Und jetzt sagst du, es wird auch für die Schule als Schullektüre geben. Und das ist ja, also Chick ist ja eines der Bücher, was, glaube ich, mit am meisten in der Schule gelesen wurde und wird, so in den letzten, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, wann ist es erschienen? Muss jetzt nochmal nachgucken, aber es ist auf jeden Fall voll in den Schulkanon so übergegangen. Nervt dich der Vergleich oder freut dich der Vergleich?
Also ich glaube ein bisschen beides, um ganz ehrlich zu sein. Er freut mich, er hat mich gefreut, ich sehe den Vergleich. Ich werde aber immer drauf angesprochen. Und vielleicht ist es die Menge, die mich nervt, nicht der Inhalt des Vergleichs. Und eigentlich auch nicht die Menge, also ich finde es völlig okay. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es mich nervt. Es ist nur tatsächlich, dass es immer da ist. Und eben, wie gesagt, auch auf der Website. Es ist ja auch ein guter Vergleich, finde ich. Also ich sehe den ja auch. Und ich hatte Chick auch in der 8. Klasse. Ich glaube, 8. Man liest es 8., 9.?
Ja, ich habe es auch in der 8. gelesen, glaube ich.
Ja. Genau. Also ich glaube, ich habe es auch in der 8. gelesen. Und ich habe auch während des Schreibens schon gemerkt, okay, das ist ähnlich auf eine gewisse Art und Weise, dass es halt ein Roadtrip ist von zwei Jugendlichen. Ich glaube, manche Figuren sind auch noch ähnlich, manche Begegnungen vielleicht auf eine gewisse Art. Aber ich würde sagen, die Themen, die ich verhandle, sind schon nochmal auf jeden Fall anders. Und auch vielleicht der Schreibstil ist vielleicht ein bisschen introspektiver. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest. Und ich glaube, da sind schon noch Unterschiede da. Also, jetzt klingt es, als ob ich mein Buch verteidigen müsste, dass es nicht wie Chick ist. So ist es nicht. Also, genau, ich freue mich über den Vergleich, weil ich Chick echt cool fand und auch gemerkt habe, da das Schullektüre vielleicht auch anders sein kann, als ich dann Chick gelesen habe. Und ich habe auch gemerkt, dass ich davon inspiriert bin. Also, ich stelle mich gerne in die Tradition von Wolfgang Herrndorf dann oder von Chick mit meinem Buch. Und ich glaube, dadurch, dass eben die Welt, glaube ich, geschrieben hat, Chick aus Bielefeld, weil der Roman in Bielefeld ist, wurde es dann auch nochmal von vielen anderen Medien oder Leuten auch nochmal aufgenommen und der Vergleich liegt nahe. Ich find's völlig okay.
Ich habe beim Lesen halt automatisch daran gedacht und glaube, das liegt am Plot so und habe aber dann auch immer wieder und an den vielleicht auch an Aspekten, die du gerade genannt hast und habe dann automatisch, und das fand ich eigentlich einen interessanten, so auch Reflexionsrahmen irgendwie für mich selber bei der Lektüre, darüber nachgedacht, dass wir jetzt auch in der Literatur und auch in der Besprechung dieser Themen an einem anderen Punkt sind und dass man das eben in deinem Buch erkennen kann. Und dadurch hat es sich dann wieder entfernt irgendwie von dieser ersten Assoziation, die an einem bestimmten Punkt der Lektüre einfach kam. Das hat mich auch zum Nachdenken angeregt. Was unterscheidet die Beziehung der beiden? Vielleicht auch von dem, liegt es auch wirklich lang zurück, dass ich das gelesen habe, aber so von diesen Charakteren, die ich damals kennengelernt habe, sozusagen. Und das hat mich dann auch total interessiert, weil ich glaube, was ein großes Thema in deinem Text ist, und du kannst mich gerne korrigieren, ist auf jeden Fall auch die Freundschaft und damit verbunden auch so Fragen von Männlichkeit und so, die irgendwie deutlicher hervorkommen. Das sind ja Themen, die uns auch, also auch in Schule, aber auch gesellschaftlich gerade sehr beschäftigen. Also wie kann eigentlich so Freundschaft zwischen, und ich gender das jetzt bewusst nicht, weil es bei dir um zwei Jungs geht, ne, und weil es eben auch was mit dem Thema Männlichkeit vielleicht auch zu tun hat und Emotionen und Nähe und vielleicht auch Trauma und Verletzlichkeit und so weiter stattfinden, und kann es überhaupt stattfinden? Oder wo liegen da vielleicht auch die Schwierigkeiten, die deutlich werden? Inwiefern hat dich das beim Schreiben auch beschäftigt? Weil ich glaube, das steckt total in der Beziehung der beiden drin.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte also das auf die Männlichkeit oder auf das Männlichkeitsthema und die Jungenfreundschaft wurde ich lange nicht angesprochen. Also es ist jetzt erst kürzlich quasi in Stuttgart bei einem Interview hat eine jetzt erwähnt, wo ich dachte, ah, okay, interessant. Bisher war das irgendwie gar nicht so Thema bei Menschen, mit denen ich geredet habe, und jetzt aber vermehrt irgendwie. Und ich kann es voll verstehen, weil ich glaube, für mich war mehr der Fokus, dass ich eine Freundschaft nachzeichnen will, wie sie entsteht. Also ich habe mir oft während des Schreibens aktiv jetzt, sag ich mal, Gedanken darüber gemacht, wie entsteht eigentlich so eine Freundschaft und wie leise und wie sanft greifen so Zahnrädchen ineinander und am Ende entsteht eine Freundschaft und was sind diese Momente, die vielleicht das ausmacht am Anfang einer Freundschaft. Ich glaube, das war mehr mein Fokus beim Thema Freundschaft. Und dann dadurch, dass ich zwei Jungen gewählt habe, die ich wahrscheinlich ehrlicherweise gewählt habe, weil ich selbst ein Junge bin und irgendwie das am ehesten vielleicht noch nachvollziehen kann. Und auch generell sehr nah auch an Kian dran bin vom Charakter. War es gar nicht so eine bewusste Entscheidung, ich will über männliche Freundschaft schreiben im Teenageralter oder so. Sondern das war dann einfach, ich will über Freundschaft im Teenageralter schreiben. Und it happens, dass meine Protagonisten jetzt zwei Jungen sind, weil ich selber ein Junge bin. Und dann habe ich das eben versucht nachzuzeichnen. Aber für mich ist auf jeden Fall schon die Entwicklung in meinem Leben so, dass ich eine sehr krasse Entwicklung gemacht habe hin zu einer Verletzlichkeit und Offenheit. Und ne, ich bin schon sehr verschlossen aufgewachsen, wie wahrscheinlich viele Jungs vielleicht. Und sehr stoisch vielleicht, um es mal so zu nennen. Fand, Emotionen waren immer ein Zeichen von Schwäche. Und also auch irgendwie eine Art von Selbstschutz war das sicher auch, aber habe mich wenig geöffnet, eigentlich nie irgendwie erzählt, was mich wirklich beschäftigt oder was mir wirklich Schwierigkeiten bereitet hat, immer alles mit mir selbst ausgemacht, maximal vielleicht mal mit meinen Brüdern oder Geschwistern, meiner Schwester drüber geredet, arg viel mehr war dann da nicht, und habe dann irgendwann aber auch vielleicht recht spät, ich glaube, es war dann schon mit 19 so das erste Mal gemerkt, okay, man vereinsamt extrem und das ist nicht cool. Ich glaube, damals war für mich schon noch das Bild, wenn ich, also ich mache alles für mir selbst aus und wenn es klappt, ist es ja auch cool und fein. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass es noch cooler ist, sich auch zu öffnen vielleicht und Menschen nah ranzulassen. Man macht sich natürlich eben verletzlich und das kann sehr beängstigend sein. Aber es war eine Entwicklung, die ich quasi selber gemacht habe. Sehr extrem, würde ich sogar sagen. Und die hat schon auch eine Rolle gespielt in dem Roman. Ich habe das dann nicht unbedingt nur darauf zurückgeführt, dass ich männlich aufgewachsen bin. Sicher auch. Ich glaube, es sind aber auch viele verschiedene Bereiche, die dann da zusammenkommen. Aber so kam es quasi dann zustande, dass ich dieses Thema in den Roman verbaut habe und eben auch nachzeichnen wollte, dass Momente der Verletzlichkeit überfordern können. Es gibt da ein paar Momente, da habe ich das Gefühl, wo Ich überlege gerade, welcher vielleicht ganz gut ist, ohne das zu spoilern so sehr. Es gibt einmal einen Moment, in dem Kian so sehr krass über seinen Schatten springt und so einen Vertrauensbeweis eigentlich Marco überreicht. Und Marco reagiert relativ emotional, weil er auch da schon ein bisschen anders tickt. Und Kian ist so überfordert mit der Situation, dass er dann sagt, ja, jetzt, ich hoffe, du holst dich los oder sowas. Er denkt so, ja, jetzt, also, oder, weißt du, er rudert dann wieder zurück und nach vorne und zurück. Und das wollte ich schon nachzeichnen, weil ich das gemerkt habe, okay, das, so habe ich es auch erlebt und ich glaube, so erleben es wahrscheinlich auch viele Jungen.
Das Gute ist ja auch, dass Literatur hat ja jetzt keinen pädagogischen Auftrag. Und das ist ja das, was irgendwie die Lesenden dann vielleicht daraus machen oder sich selber überlegen können, was sie daraus mitnehmen. Aber das ist ja eben das Schöne daran, dass es nicht, also im besten Fall nicht für einen bestimmten Zweck, also einen bestimmten Zweck dient oder so, sondern eben auch eine Art Spiegel der Gesellschaft ist oder Spiegel von dem, was Autorinnen, was du dann auch selber verarbeitest in deinem Schreiben und verarbeiten willst oder was dich interessiert und so weiter. Das ist ja mit ein oder kann ja mit ein Grund dafür sein, dass sich dann die Texte natürlich irgendwie ja in den gesellschaftlich, zeitlichen, historischen, politischen Kontext irgendwie, in dem sie entstehen, einordnen. Und das Spannende ist ja, dass sie trotzdem in der Vergangenheit spielen können, in der Zukunft spielen können, dass da eben dann alles offen bleibt und man dann irgendwie schaut, okay, was macht man damit? Und das erkennt man, finde ich, total gut in den Figuren. Und das hat mir, ja, mich total zum Nachdenken angeregt, so während der Lektüre, was man da vielleicht ein, so alles erkennen kann und was aber auch einfach Literatur ist. Und jetzt bin ich ja nun mal Lehrerin und ich denke viel pädagogisch und kann es nicht so ganz ausschalten. Und deshalb ist es vielleicht auch ein Thema, mit dem ich mich gerade viel beschäftige, was dann einfach bei der Lektüre eine große Rolle gespielt hat, was ja für andere auch ganz andere Schwerpunkte sein können beim Lesen. Ne? Du hast eben schon gesagt, so Prekarität, Armut spielt auch eine große Rolle. Überhaupt so die auch so große Fragen des, ja, auch vielleicht so der Selbstermächtigung und so. Und
Ja.
überhaupt, ja, sich irgendwie in dieser, in der Welt zurechtzufinden unter eher schlechten Voraussetzungen und das über Beziehungen und aber auch über ja, eigene Entscheidungen und so weiter zu versuchen, sage ich jetzt mal, vielleicht ein Versuch,
Ja,
dein
ja,
Startpunkt
ja.
oder so. Wir haben das gar nicht abgesprochen. Aber ich frage jetzt einfach mal, hast du auch Lust, was zu lesen, vielleicht?
Ich kann auf jeden Fall was lesen, ja.
Vielleicht wäre es ganz schön, wenn wir ein bisschen was hören würden.
Okay, dann lese ich einfach mal. Wir fangen
Cool,
an mit
danke.
Kapitel 1. Kian schweigt. Er tastet die Narbe hinter seinem Ohr ab. Die Aludecke, die ihm ein Sanitäter vor wenigen Sekunden über die Schultern gelegt hat, rutscht runter und fällt achtlos auf den Teppichboden. Irgendwie saß er die ganze Zeit still da. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Der Polizist tritt zur Seite und macht Platz für den Sozialarbeiter, der vor wenigen Sekunden durch die Tür gekommen ist und nun die Tapete betrachtet. Der Beamte mustert ihn und winkt ab. Das ist ihr Job. Der dürre Mann rückt seine Hornbrille zurecht, löst seinen Blick von der Wand und wendet sich Kian zu. Der Polizist verlässt die Wohnung. Hallo, also ich heiße Erik. Kian reagiert nicht. Den Polizisten hat er von Anfang an nicht leiden können und auf die Floskeln eines Sozialarbeiters hat er wirklich keine Lust. Im Zweifel hat er sie sowieso schon etliche Male gehört. Das tut mir alles sehr leid, Kian. Das ist schrecklich. Du musst dich schrecklich fühlen. Die Worte verhallen. Als seine Hand anfängt zu zittern, ballt Kian sie zur Faust und lässt sie im Ärmel seines Hoodies verschwinden. Wenn du darüber reden willst, also mit mir reden willst, dann bin ich für dich da. Warum sollte er reden wollen? Immer erst, wenn schon literweise Wasser auf den Boden gefallen ist, kriechen die beschissenen Regenwürmer an die Oberfläche. Klar. Kian dreht sich weg und schweigt. Den Namen des Sozialarbeiters hat er bereits wieder vergessen. Sein Blick fällt durch die offenstehende Zimmertür auf sein Bett. Daneben steht der rote Sessel, den er vor 2 Jahren geschenkt bekommen hat. Er lächelt. Sein Vater kam die Treppe nach oben gerannt, riss die Wohnungstür auf, warf seine Lederjacke samt Kippen, Kleingeld und Schlüssel aufs Sofa und rief nach ihm. Bin im Zimmer. Eine Sekunde später stand er breitbeinig im Türrahmen. Kian zuckte zusammen. Meistens vermied er anklagende Worte, doch nach über 10 Jahren reichte ein Blick, um zu erkennen, ob es ein schlechter Tag dafür war oder einer dieser seltenen guten Tage. Ey, kannst du nicht anklopfen? Ich habe unten was für dich stehen. Glaub ja nicht, dass ich dir die Scheiße eigenhändig nach oben trage. Kian kletterte aus dem Bett, während sein Vater ihm ein Grinsen zuwarf. Kian? Der Sozialarbeiter geht einige Schritte auf ihn zu und legt ihm zögerlich die Hand auf die Schulter. Du musst mit aufs Revier. Ich brauche meinen Rucksack. Kian steht auf und schleppt sich in sein Zimmer. Mit einer Hand stützt er sich auf dem Sessel ab, mit der anderen greift er nach seiner Tasche, die auf dem Boden liegt. Du kannst generell alles packen, also eben alles, was du so brauchst zum Leben. Kian öffnet den Reißverschluss und kramt durch den Inhalt. Ein paar dünne Papierservietten von McDonald's, eine angebrochene Juicy Fruits Packung, ein paar Münzen und ein zerknicktes Notizbuch. Lose daneben ein Bleistift. Er nickt. Alles, was ich zum Leben brauche.
Hey. Danke.
Das ist der Anfang des Romans.
Ja. Ich kann es mir ja super gut in Schule vorstellen als Buch. Ich freue mich voll, dass das also so gesehen wurde. Es kommt ja nicht so oft vor, ne? Es gibt ja echt einfach super viele coole Bücher, die man irgendwie liest oder gerade, also ich beschäftige mich ja halt viel mit Büchern und denke bei so viel, es wäre so cool, wenn die irgendwie in Schule stattfinden würden. Und ich verstehe auch, warum das natürlich irgendwie der Schritt ein bisschen kleiner ist, dadurch, dass es die Geschichte von zwei Jugendlichen ist, ja. Da aber trotzdem super viel drinsteckt und ich mir auch wirklich gut vorstellen kann, dass es gut funktioniert. Und trotzdem macht es ja auch was mit so einem Text, wenn es zur Schullektüre wird. Und da würde ich dir auch nicht fragen, ob du auch ein bisschen Sorge hast, was dann mit deinem Roman passiert oder ob das wirklich erstmal nur so ein reines sich drauf freuen ist. Also kann ja von allem so ein bisschen was haben, ne? Sobald es irgendwie in so einen Kontext kommt.
Zuerst einmal habe ich mich wahnsinnig gefreut und die Nachricht ist jetzt echt noch nicht so alt, also ich freue mich immer noch sehr. Ich muss mal nachfühlen, wie die Emotionen sich entwickeln, je näher das dann vielleicht auch rückt oder je mehr das sich setzt. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt. Das ist echt ein sehr, sehr besonderes Angebot. Ich freue mich richtig arg. Ich finde es also auch immer noch absurd irgendwie, die Vorstellung, weil ich gefühlt selbst noch sehr nah an Schule dran bin von meinem Alter und also ich habe selbst, es wird dieses Einfach-Deutsch von Westermann quasi rausgegeben.
Ja, ja, genau.
Und ich habe die immer noch so vor Augen.
Ja,
so vor Augen, weil ich die selbst damals in der Hand hatte. Und ich habe es aber noch so im Kopf irgendwie. Und jetzt dann sich vorzustellen, dass mein Buch das jetzt da auch rausgegeben wird. Und ich bin auch wahnsinnig gespannt, was quasi für Begleitlektüre die Leute erstellen. Ich weiß auch gar nicht, wie arg ich da mit involviert werde oder nicht. Aber ich freue mich da mega drauf. Und ich glaube, ich muss mich mit dem Gedanken anfreunden, dass viele Menschen das Buch dann vielleicht nicht mögen, weil ich selbst als Schüler irgendwie, also man begegnet Lektüre eher, oder ich bin Lektüre eher negativ und eher kritisch begegnet, würde ich sagen. Also wenn ich sage, wir müssen ein Buch lesen, gerade irgendwie eben zwischen 7. und 10. Klasse war ich so, oh. Und ich quasi hab Büchern oft wenig Chance gegeben und ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen Schülern so, vielleicht auch mehr Schülern als Schülerinnen. Als ich jetzt bei den Klassen war, habe ich oft so Umfragen gemacht, wer liest denn, wer schreibt denn? Und es war echt krass, was für ein Unterschied es ist zum Teil. Also ich glaube, nur ein einziger Junge hat sich in der Klasse gemeldet, dass er gerne liest oder dass er lesen als Hobby bezeichnen würde. Und mehrere Mädchen. Und das, also habe ich mit mehreren beobachtet. Von daher vielleicht ist es auch da so ein Ding, dass man sehr kritisch dann vielleicht Schullektüre gegenübersteht. Ich weiß nicht, weil man eh weniger liest. Und ich muss mich damit anfreunden, dass viele das Buch nicht zu Ende lesen werden, Kacke finden werden, sich darüber aufregen, dass sie Hausaufgaben machen müssen zu dem Buch und, und. Ich glaube, sobald ich mich damit angefreundet habe, ist es nur noch Freude, aber das ist so was natürlich auch in meinem Kopf drin schwebt, dass ich mir vorstelle, wie würde der 15-jährige Lukas diesem Buch begegnen und wahrscheinlich eher ja nicht so positiv.
Voll spannend. Das kann ja vielleicht auch so das weitere Schreiben und so auch so ein bisschen beflügeln, who knows, was auch für Gedanken dann dadurch auch aufkommen bei einem selber. Ich finde es voll spannend, dass du den Gedanken hast, weil mein erster Gedanke ist so, dass das natürlich irgendwie mit einem Text was macht, wenn er plötzlich so analysiert wird von so vielen Menschen. Also ja. Und auch wenn ich Deutschlehrerin bin und Literaturwissenschaften studiert habe und so, gibt es durchaus vor allen Dingen in so privater Lektüre und so viele Momente, in denen ich so froh bin, dass ich das jetzt gerade nicht machen muss, sondern Text einfach auch mal ein Roman, auch einfach mal ein Roman sein darf und so. Und das macht natürlich was mit so einem Text, wenn es dann so Begleitmaterial gibt und wenn dann da irgendwie steht, irgendwie so deine Biografie und dann wird das aufeinander bezogen, egal wie oft man sagt, das ist der Text an sich und so. Und all diese Sachen. Ja. Und das finde ich halt auch irgendwie voll spannend. Ich meine, ich bin jetzt niemand, der schreibt, aber so in der Vorstellung, wenn man so ein Angebot bekommt und das irgendwie hört. Und das ist ja jetzt auch unabhängig davon, dass du jetzt tatsächlich das schon in so einem größeren Rahmen hast oder dass es passiert, sondern das wäre ja auch so, wenn ich jetzt einfach als Lehrkraft sagen würde, ja, ich lese das jetzt mit meinem Kurs oder so. Das kann man ja auch machen, ohne dass es so ein Materialpaket dazu gibt.
Ja.
Und dann passiert es ja trotzdem. Also dann ist ja genau das, was irgendwie total spannend sein kann, was sich dann aus so Lektüre heraus entwickelt und aus so unterschiedlichen Perspektiven, die auf den Text schauen. Aber da steckt natürlich auch immer irgendwie so eine Art von Spannung drin. Und das finde ich eben aus der Sicht derjenigen. Ich meine, ein Buch ist ja auch immer irgendwie was Persönliches und so, ist einfach auch eine spannende Perspektive, finde ich, was du Autorin, was du dazu sagst und was du darüber denkst.
Ja, darüber habe ich nicht so viel nachgedacht, muss ich sagen. Jetzt hast du mir den Gedanken in den Kopf gepflanzt. Nee, ist okay. Ich habe auch nicht so viel Angst, glaube ich, missverstanden zu werden. Also ich habe irgendwann, am Anfang war es mir sehr wichtig, da habe ich irgendwann gemerkt, okay, der Text entsteht zwischen dem Autor und dem Leser. Es ist nicht, dass ich irgendwie da so, also der gehört ja nicht mir, sondern er entsteht irgendwie irgendwo in meinem Kopf und im Kopf von dem Leser und irgendwo dazwischen entsteht der Text. Und ich glaube, da habe ich dann wenig Angst, dass jetzt irgendwie das Dinge vielleicht in den Text rein interpretiert werden, die ich nicht gut finde oder so. Ich finde es dann eher, glaube ich, spannend. Und an sich freue ich mich auch, dass diese Zielgruppe vielleicht erschlossen wird mehr dadurch, weil ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar damit erreichen kann. Das würde mich wahnsinnig freuen. Weil es gibt sicherlich einen Großteil, der es irgendwie nervig findet, Schullektüre zu lesen, aber vielleicht gibt es Vereinzelte, die das dann auch berührt. Das, ich glaube, das wäre mir fast wertvoller als von einem erwachsenen Menschen, wenn der berührt ist, wenn jemand in dem Alter von den Protagonisten ist und berührt wird. Und ja, vielleicht werde ich auch an Schulen eingeladen, darauf hätte ich natürlich mega Bock. Das wäre auch noch positiv.
Ja, voll cool. Ich bin voll gespannt, davon zu hören und auch zu sehen, ne, wie also wie das Material dann aussieht und sowas.
Ja,
auch
die wahrscheinlich ja. Noch ist.
Cool. Zum Ende, also die Zeit verfliegt einfach immer so. Man könnte ja, so ewig Wahnsinn. Lange weiterquatschen. Aber die Leute können ja auch lesen und sich selber mit dem Text auseinandersetzen und mit dir und deiner Arbeit. Aber zum Ende, da dürfen alle Gästinnen immer eine Hausaufgabe stellen. An mich, aber damit stellvertretend, also auch an alle Zuhörenden, die einfach so ein bisschen über die jeweilige Folge, über das Gespräch hinausweisen. Es gibt ja eigentlich an wenigen Schulen, also zumindest an allen Ganztagsschulen, keine Hausaufgaben mehr. Aber das ist so ein bisschen oldschool bei Kleine Pause, dass man irgendwas macht, damit es nach dem Outro der Folge nicht vorbei ist, sondern damit man vielleicht noch so ein bisschen mehr von der Folge mitnimmt.
Ja, okay. Das wusste ich eigentlich. Jetzt fühle ich mich trotzdem ein bisschen überrumpelt, aber ich glaube, ich hatte mir auch schon mal kurz Gedanken gemacht und darauf greife ich jetzt zurück. Ich hatte während des Studiums mal eine Übung gemacht, die fand ich sehr cool. Das war so eine Art Stadtteilanalyse. Und ich glaube, also es war im Endeffekt war es einfach nur ein Spaziergang eigentlich mit einer Route oder durch ein Gebiet, das ich mir davor überlegt habe, wo ich noch nicht war vielleicht oder wenig war zu dem Zeitpunkt. Und ihr könnt da gerne, also die Zuhörer und auch du könnt da gerne irgendwie ein Gebiet ausruhen, wo ihr vielleicht wenig wart und vielleicht auch das als sozial schwach gilt oder so. Und dann einfach einen Spaziergang machen und Architektur betrachten, Menschen beobachten. Vielleicht nehmt ihr ein kleines Notizbuch mit und versucht so ein bisschen die Sachen, die euch auffallen einfach oder was euch bewegt, aufzuschreiben. Es ging eine halbe Stunde oder so, aber ich fand das richtig cool, weil ich dadurch Dinge wahrgenommen habe, die ich davor nicht wahrgenommen habe, Menschen begegnet bin, wo ich dachte, okay, die würde ich sonst nicht vielleicht begegnen oder hätte ich so nicht getroffen. Und das war eine sehr besondere und sehr wertvolle Aufgabe für mich. Also so eine Stadtteilbegehung.
Ja, voll cool. Dankeschön. Ich glaube, es wird auch so deutlich, dass wir super viele unterschiedliche Themen irgendwie angeschnitten haben und dass das eine so ein bisschen in das andere reinfließt und miteinander verbunden ist. Und das kann man natürlich auch über die Folge hinaus noch so ein bisschen, ne, sich natürlich mit einem Text auseinandersetzen, aber auch vielleicht während der Lektüre so ein bisschen über genau diese Themen, die wir vielleicht auch am Anfang der Folge besprochen haben, nachdenken und so.
Ja.
Auch überlegen, welche Rolle da Literatur zum Beispiel spielen kann und so. Das finde ich auch auf so mehreren Ebenen spannend. Das hat ja auch was beispielsweise mit Zugängen und so zu tun, auch was Lektüre angeht und so. Ne? Also da merkt man auch wieder so diese ganzen Dynamiken, die man am Anfang angesprochen hat. Und
ja, stimmt, ja.
Ja, da gibt's viel, aber was
ja, man noch weiter... Ja, wir können sehr lange reden, das ist echt Wahnsinn.
Ja.
Da gibt's ganz, ganz viel, ja.
Das ist, ja, aber man kann ja auch dir folgen und deiner Arbeit folgen und diese Folgen sind ja auch immer so kleine Impulse, das zu tun und deshalb freue ich mich voll, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch und auch vielen Dank fürs Buch.
Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut und genau, meldet euch bei mir, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, ich versuche eigentlich immer allen zu antworten.
Yay, und wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut.
Bye-bye.